Wer weiß, ob es wirklich das Senfkorn war, was die da gefunden hat, oder? Wenn da vorher nicht gesaugt wurde, kann das auch was ganz anderes gewesen sein. Es war ja heute so ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen. Erstens, heute ist Valentinstag und da sollte man ja eigentlich von der Liebe reden, nicht vom Senfkorn. Gut, irgendwie so eine, wenn man viel predigt, kriegt man zu allem so eine scharfe Kurve hin, dass dann doch passt. Dann habe ich heute Morgen schon eine Predigt gehalten in Liebenzell, da ging es um Treue. Und da habe ich gedacht, ha gut, es hätte jetzt auch gut gepasst zu Albrecht, zu dir und deinen jahrelangen Einsatz hier in der Gemeinde, im Posaunenchor, hätte ich ja auch nehmen können. Und ich bin da so hin und her. Und dann war ich ja noch in Japan, bin kurz vor ein paar Tagen von Japan zurückgekommen und da würde ich am liebsten auch viel erzählen. Und dann ist aber so, dass heute sowieso so viel ist und dass ich dann sowieso aufpassen muss, dass ich überhaupt alles hinkriege, was ich habe. Ihr wisst ja. Und deswegen fange ich jetzt lieber gleich an. 10.000 Gründe. Und ich glaube, es sind wirklich 10.000 Gründe, wahrscheinlich noch mehr, obwohl ich auch sagen muss, es gibt einzelne Gründe, und das sind die meisten davon, die würden allein schon reichen, um Sinn zu machen, dass wir an Jesus glauben. Also an sich brauchen wir nicht 10.000 Gründe. Nochmal, es gibt einzelne, die sind Grund genug, dass wir an Jesus glauben. Und doch ist es gut, wirklich mal aufzuzählen, was wir denn alles in Jesus haben. So im Alltag. Im Kampf des Alltags, da wo wir drinstecken, geht auch schon viel verloren. Aber als ich diese Predigt jetzt vorbereitet habe für heute, habe ich mir gedacht, spricht auch was dagegen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, oder? Aber 10.000 Gründe für Jesus, spricht vielleicht auch was dagegen? Gibt es vielleicht Gründe? Und es muss sie ja geben, denn es gibt sehr viele Menschen, die nicht an Jesus glauben. Also muss es Gründe geben, sie mögen sehr menschlich sein, aber es muss doch auch Gründe geben, warum Menschen nicht glauben wollen. Und ich weiß, wir Fromme tun es leicht, es ganz schnell abzuschieben nach dem Motto, die glauben nicht, weil sie ihr Leben nicht verändern wollen und so. Aber ich glaube, es gibt mehr und es ist gut, wenn wir nicht schwärmerisch über 10.000 Gründe reden. Also schwärmerisch heißt, dass wir wie so Überflieger an Jesus glauben, so nach dem Motto, es gibt so viele Gründe und immer Halleluja und Friede, Freude, Eierkuchen, denn dann kommt mal so ein Grund dagegen und dann sind wir ganz schnell platt. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns Gedanken machen, scheint auch was dagegen zu sprechen. Und ich glaube, ja, rein menschlich gesehen schon. Also ich fände es sehr cool, ich nehme jetzt einfach mal cool als der Inbegriff von etwas ganz Besonderem. Ich fände es sehr cool, Jesus würde einfach mal hier und dort auftauchen. Wäre was, oder? Stellt euch mal vor, wir sagen, Jesus ist hier und dann ist er plötzlich wirklich, also richtig, also sichtbar und so, hier. Das wäre schon was, oder? Und ich weiß, dass viele Nichtchristen sagen, es fällt mir schwer, an Jesus zu glauben, denn es heißt zwar immer, er ist da, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Und dann, was spricht dagegen oder was könnte dagegen sprechen? Vielleicht das, dass er doch mal wieder öfter und sehr oft vielleicht, so jeden Tag einmal würde ja schon reichen, so mit uns reden würde, wie damals Gott mit Abraham geredet wäre. Wäre auch cool, oder? Auf der anderen Seite, wenn ich dann sehe, was Herr Abraham alles so gesagt hat, würde ich sagen, nee, dann doch lieber nicht. Aber das wäre ja schon was, gell? Ein Grund dagegen könnte auch sein, dass zum Beispiel, obwohl wir an Jesus glauben und mit ihm leben und ja, versuchen, das zu leben, was er uns zeigt, das Leben nicht immer gelingt. Oder? Das wäre ja was, wenn wir sagen könnten, wenn wir an Jesus glauben und weil wir an Jesus glauben, geht immer alles gut, keine Krankheit, keine Schwierigkeiten, keine Nöte, keine Zweifel. Aber dem ist nicht so. Also ich versuche das mal von dieser Seite auch mal anzugehen. Ja, es gibt 10.000 Gründe und noch mehr. Es gibt Einzelne, die reichen würden, um zu glauben. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht schwärmerisch werden, sondern realistisch bleiben in der Welt, in die Gott uns hineingestellt hat und in diese gefallene Welt hinein, wo Dinge auch manchmal schwierig sind, wirklich schwierig sind. Und es gibt noch was in der Bibel, dass manchmal diese Gründe plötzlich für uns persönlich so außer Kraft setzt. Die Bibel zeigt nämlich, dass, jetzt ist irgendwas hier in den Lautsprechern passiert, gell? Schön. Soll ich nochmal anfangen? Nein, sagt jemand. Nach dem dritten Punkt fange ich nochmal an. Es gibt noch was, so sagt die Bibel, was, und das dürfen wir nicht kleinreden. Es gibt noch was, was es uns manchmal so schwer macht, an Jesus zu glauben und uns an ihn zu halten, trotz der 10.000 Gründe, die für ihn sprechen, nämlich die Sünde in uns. Auch als Christen sind wir Opfer einer Kraft, die immer noch in unserem Leben da ist und die dagegen spricht, dass wir uns Gott anvertrauen in Jesus Christus. Aber deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir hier in der Gemeinde überall als Christen uns immer wieder diese Gründe nennen, gegenseitig nennen. Das finde ich großartig. Und guckt mal hier vor, die gelben Zettel, sie wachsen, sie werden mehr. Ich habe gerade geflüstert bekommen, dass das Ganze auch nochmal zusammengestellt wird, dass wir alle nochmal was davon haben. Das finde ich sehr, sehr cool, sehr, sehr gut. Ja, diese Gründe gibt es und es ist gut, darüber zu reden. Und es wird Zeit, dass wir diese Gründe wieder so ganz in den Mittelpunkt schieben, nämlich die Gründe, an Jesus zu glauben, die kommen von ihm. Und das, was er getan hat, das ist das Einzige, was uns Kraft gibt zum Glauben. Nicht unsere Versprechen, nicht was wir für Jesus alles tun können und wie wir glauben, sondern vielleicht muss man sagen, wie er an uns glaubt. Wie er uns hält, was er uns verspricht, was er für uns ist, das ist das Entscheidende. Und heute ein guter Grund. Wir glauben an ihn, wir folgen ihm, wir bleiben an ihm, wir halten uns an ihn. Warum? Weil er baut. Und dazu eben dieses Gleichnis. Wir haben es gerade schon im Bild gesehen und gleich eins, was da dran ist. Ich lese aus Matthäus 13. Matthäus 13, die Verse 31 bis vorgegeben war 33, aber ich lese bis 35. Die zwei gehören irgendwie noch mit dazu. Matthäus 13, 31 bis 35. Da steht Folgendes. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was vor Grundlegung der Welt an verborgen war. Diese zwei letzten Verse habe ich besonders reingenommen, weil mir aufgegangen ist bei dem Ganzen, dass es ja tatsächlich so ist. Die Propheten haben vorausgesagt, dass da einer kommen wird, der Dinge offenbaren wird, aufdecken wird, was wir von uns aus allein niemals wüssten. Und das war Jesus. Obwohl er es in Gleichnissen gesprochen hat und manchmal die Leute dachten, was will er denn jetzt wieder sagen? Hat er in den Gleichnissen, in einfachen Geschichten, in Bildergeschichten, so kann man sagen, die Tiefen des Lebens, die Tiefen des Sterbens und die Tiefen des ewigen Lebens erklärt. Und dazu musste Jesus kommen. Interessant, im Hebräerbrief Kapitel 1 am Anfang steht, dass er früher geredet hat durch die Propheten zu den Vätern, aber dass er jetzt zu uns geredet hat in Jesus Christus. Und damit ist das gemeint. Als Jesus auf dieser Welt umherging, da hat er gesprochen, hat er geredet und damit hat er angefangen aufzudecken, hell zu machen, Licht zu machen. Er hat diese Welt erklärt und zwar vom Himmel her, nicht von der Erde her. Das ist das Besondere auch an diesen Gleichnissen. Und übrigens, das ist auch ein Grund, an Jesus zu glauben. Dass er den Durchblick hat und erklärt und hell macht und plötzlich die Welt verstanden werden kann. So wie man sie ohne ihn ganz sicher nicht verstehen kann. Nur wie gesagt, er tut es in Gleichnissen, die sind nicht immer ganz einfach. Und er benutzt da auch einige Begriffe, die sind nicht einfach, wie zum Beispiel das mit dem Himmelreich oder das Reich Gottes. Und tatsächlich, das war jetzt in diesem Videoclip ganz schnell ausgesagt, es stimmt, es lässt sich austauschen, Himmelreich oder Reich Gottes. Aber was ist das Reich Gottes? Um was geht's dabei? Und das ist wichtig heute, weil wir, wenn wir darüber reden, dass er der ist, der baut, dann baut er genau an diesem Reich. Darum geht es in diesen Gleichnissen. Was ist das Reich Gottes? Mehrere Dinge. Das erste, es ist auf jeden Fall mal das zukünftige Ereignis, die Ewigkeit der Himmel. Da ist das Reich Gottes. Der Platz, obwohl man ihn gar nicht örtlich bestimmen kann, weil diese Dimension eigentlich viel zu klein ist, um von dem zu reden, was Gott wirklich ausmacht. Es ist der Platz, in dem Gott wohnt und wo wir einmal sein werden. Das ist Himmelreich. Das ist ein zukünftiges Ereignis für uns, aber eine Realität, die heute schon da ist. Der Himmel an sich, das Reich Gottes. Ich habe denken müssen, wie schön wird es sein, so mal ganz kurz auf diesen goldenen Gassen zu laufen. Gell? Da gibt es keine Löcher, da gibt es keinen Schlamm. Bin schon gespannt, wie das wird. Gell? Obwohl ich noch cooler, muss ich sagen, wie goldene Gassen finde ich, so auf Wolken. Aber die, ob es die gibt, naja, okay, ich lasse es weg. Zukünftiges Reich, die Herrlichkeit, die Ewigkeit. Übrigens für die ersten Christen war das fast noch wichtiger, noch größere Realität als die Erde, auf der sie gelebt haben. Das Zweite, das Himmelreich oder das Reich Gottes wird uns gesagt als überall der Platz oder die Orte, die Plätze, an denen Jesus war. Als Jesus unterwegs war auf dieser Welt, ist überall da, wo er hingetreten ist, Reich Gottes gewesen. Das Reich Gottes ist nahe gekommen, das sagt er selbst, wie? In ihm. Ihm zu sehen war ein Vorgeschmack auf diese Ewigkeit. Ihm zu sehen, das war mehr als irgendeine Persönlichkeit, einen VIP zu sehen. Es war Himmelreich selbst. Reich Gottes war angebrochen, weil Jesus gekommen war. Reich Gottes heißt auch die Herrschaft Gottes in unserem Leben. Wenn wir etwas tun, das dem Willen Gottes entspricht, wenn wir mit ihm leben. Und ich darf es mal so sagen, selbst wenn wir dann manchmal Fehler machen, in der Nachfolge Jesu leben wir im Herrschaftsbereich Gottes und wir sind Teil des Himmelreichs. So ist es auch die Gemeinde. Heute hier geschieht Himmelreich. Reich Gottes. Ich weiß, wenn man sich so gegenseitig anguckt und vielleicht auch den Fußboden hier so anguckt, denkt man, na hoffentlich wird so im Himmel nett. Aber wenn man das alles mal zur Seite schieben kann und auf das sieht, auf was es ankommt, auf was es Gott ankommt, dann merken wir, das ist Himmelreich, das ist Reich Gottes. Auch das ist Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Insgesamt ist jeder Moment, jeder Augenblick, wo Gott zum Wirken kommt, auch in unserem Leben, wo uns vielleicht heute irgendetwas klar und deutlich wird, wo wir vernehmen von ihm, was er von uns will, Reich Gottes ist hier und heute. Reich Gottes ist nicht weit weg. Und was wir auch aus der Bibel wissen, ist, dass am Reich Gottes gearbeitet wird. Es wird verkündigt, heißt es, in alle Welt. Und es wird dran gearbeitet. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt der Text. Jetzt kommt der Text, in dem gesagt wird, da ist einer, der anfängt dran zu arbeiten. Und das Interessante an diesem Gleichnis ist, dass wir erstmal gar nicht über uns nachdenken brauchen. Es heißt hier, er baut. Er ist der, der pflanzt. Er macht aus diesem kleinen Senfkorn einen großen Baum. Es ist sein Bau, es ist sein Reich, es ist seine Sache. Und es ist gut, dass wir das nie vergessen. Auch als Gemeinde, auch als Mitarbeiter und Leiter in einer Gemeinde. Es ist nicht unser. Hier heißt es, da hat einer ein Senfkorn genommen und auf seinen Acker gesät. Wenn Gott arbeitet in dieser Welt, dann arbeitet er in dieser Welt, weil es seine Welt ist. Er arbeitet in dieser Gemeinde, weil es seine Gemeinde ist. Ich sage es immer wieder und ich wiederhole es wieder. Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, Psalm 24,1. Die Erde gehört es dem Herrn und alles, was in ihr ist. Das ist es. Er arbeitet an seinem Eigentum. Alles auf dieser Welt, was wir sehen, alles, was weit weg ist, alles, was uns komisch vorkommt und alles, was uns so nah scheint, all das gehört ihm. Er arbeitet an seinem Acker. Und jetzt kommt's, das ist Evangelium pur. Er hat seine Hand noch nicht zurückgezogen. Er hat seine Gnade noch nicht eingestellt. Seine Liebe gilt immer noch und ist genauso stark, wie sie schon immer war bei der Schöpfung, als er den Menschen geschaffen hat und dann auch am Kreuz, als er für uns ans Kreuz ging. Es ist seine Welt, es ist sein Acker und er hat sich noch nicht zurückgezogen. Manche Menschen denken ja, Gott wäre der alte Opa, langer Bart, sitzt da oben auf dem Thron, guckt runter, sabbert ein bisschen und denkt, was haben die mit meiner Welt gemacht? Nein, er ist immer noch dran. Er sitzt immer noch im Regimente. Er ist immer noch der, der das Schicksal, wenn man es so nennen möchte, leitet und lenkt und Dinge so tut, dass er zu seinem Ziel kommt. Es ist seine Welt. Und er hat auch alle Gewalt über die Welt. Ich freue mich immer an diesem tollen Vers, nicht nur, weil es der Missionsauftrag ist, sondern generell. Matthäus 28, wenn es dann heißt, wenn Jesus sagt, mir ist gegeben, was? Alle Gewalt. Er muss nicht erstmal fragen, ob er etwas tun darf oder nicht. Das müssen wir vielleicht auf dieser Welt und auch mal in der Gemeinde, oder? Aber er nicht. Warum? Er kann pflanzen, er kann sehen, er kann machen, was er will. Es gehört ihm. Er hat alle Gewalt. Und schön, was da steht, im Himmel und auf Erden. Das zusammengenommen ist das Reich Gottes, der Herrschaftsbereich Gottes. Ihm ist alle Gewalt gegeben. Wie gut zu wissen, dass es nicht Menschen sind, oder? Wie gut zu wissen, dass unser Leben, unser Glaubensleben, unser reelles Leben, unser Gemeindeleben nicht an Menschen hängt. Es hängt an ihm und ganz allein an unseren guten Herrn. Denn er hat alle Gewalt. Ich freue mich auch, und auch das habe ich schon immer wieder gesagt, nur ganz nebenher in Klammer. Ich freue mich auch, dass die Bibel an keiner Stelle davon spricht, dass Satan der Herrscher dieser Welt wäre. Ja, die Welt hat ihn so zum Herrscher ausgesprochen. Aber er ist es nicht. Nein, er ist der Fürst dieser Welt. Und der Fürst dieser Welt kann nicht König sein, solange der König lebt. Und der lebt noch. Und zwar richtig lebendig. Und deswegen, es gehört ihm. Und er arbeitet dran. Das sagen diese zwei Gleichnisse aus. Er ist der, der Hand anlegt. Auch dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir nicht mehr weiter können. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er hat das Sagen. Und er spricht auch heute noch. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir ganz neu miteinander und jeder einzeln die Bibel aufschlagen müssen und sehen, auch wenn wir es manchmal nicht spüren, trotzdem, er redet, das ist sein Wort, das gilt. Es braucht uns nicht das Herz erwärmen, es ist auch so Gottes Wort. Diese Welt und auch unsere Gemeinde steht unter der Theokratie, unter der Gottesherrschaft. Und er ist nicht ein Herrscher, der einfach nur ab und zu mal zurückkommt und sagt, wie geht's? Er baut sein Reich jeden Tag mit uns, durch uns und manchmal auch trotz uns. Zum Glück. Und er hat uns nicht im Stich gelassen. Er hat uns nicht im Stich gelassen. Er hat seine Christen nicht im Stich gelassen. Auch die, die verfolgt werden, sie werden verfolgt. Aber ihr Herr ist da und er baut weiter. Viele sagen heute, es wird ein großes Staunen geben, wenn in China mal die Türen ganz aufgehen. Manche sagen sogar, sie wünschen sich, dass das nie geschieht. Denn es wird ein großes Staunen geben, wie viele Christen es in China gibt. Wie viele Menschen durch Verfolgung zum Glauben gekommen ist. Das zeigt, er arbeitet noch. Und vielleicht ist es ganz gut, dass wir die Dinge nicht so ganz im Griff haben. Denn da kann er noch besser an die Sache rangehen und arbeiten. Ja, es ist wie ein Mensch, der so ein Senfkorn nimmt und anfängt zu sehen. Er macht das. Es ist sein Acker. Wir sind sein Acker. Wir sind sein Bau. So. Und das Interessante ist aber, und das hat mich neu zum Denken gebracht, dass er das jetzt nicht automatisch macht. Also bei der Schöpfung, ihr wisst es ja, da hieß es, er hat gesprochen und baff, war es da. Baum, bah, war ein Baum da. Ja, Adam, geformt, da war er. Licht, bah, Licht war an. Interessant, dass er sein Reich anders baut. Er lässt es werden, er lässt es wachsen. Der hat eine andere Methode. Und er benutzt Mittel dazu. Hier heißt es, er nimmt dieses Korn, dieses kleine Korn, das kaum einer sieht. Und das nimmt er, um sein Reich zu bauen. Es ist in dem, wie Gott sein Reich angefangen hat, auch nicht anders. Das erste Korn, das er genommen hat, war nicht ein Senfkorn, sondern ein Weizenkorn. Jesus Christus. Das in die Erde gelegt wurde und sterben musste, damit neues Leben beginnt. Er benutzt Mittel. Christus war sein erstes Mittel. Sein erstes Mittel, um sein Reich aufzurichten, war Jesus Christus. Der Schöpfer selbst kommt auf die Welt. Und sein Leben gilt plötzlich als Maßstab für das Leben im Himmelreich. Sein Sterben ist plötzlich der Wendepunkt in diesem Himmelreich. Und seine Auferstehung ist der Startpunkt für das neue Himmelreich. Jesus, Mittel, Werkzeug, Tool Gottes, um in dieser Welt sein Reich aufzurichten. Und deswegen, ich habe mir das heute Morgen noch mal so durch den Kopf gehen lassen, möchte euch das sagen, lasst uns Christus in dieser Gemeinde im Zentrum halten. Denn Zentrum ist Denn Christus ist das Zentrum des Reiches Gottes. So baut er sein Reich. Ohne Jesus baut er nicht. Sein Leben als Maßstab, sein Sterben als Wendepunkt und seine Auferstehung als Startpunkt. Damit verändert er die Weltgeschichte. Damit verändert er uns auch. Er baut sein Reich. Wenn es mal manchmal bei uns Klick macht, passiert das euch manchmal? Man sitzt im Gottesdienst, ich hoffe, dass es hier ab und zu auch passiert. Oder wir sitzen vielleicht auch nur zu Hause und lesen die Bibel oder wir hören irgendwas und plötzlich macht es Klick und einer von uns sagt, jetzt habe ich es kapiert. Warum ist das? Weil er es gewirkt hat. Weil durch Jesus, und das ist das Zweite, der Same des Wortes Gottes, durch das Wort Gottes, durch die Bibel selbst, Gott sein Reich baut. Und auch da möchte ich ganz deutlich sagen, die Bibel lehrt, dass es an der Bibel vorbei kein Wachstum gibt. Die Bibel lehrt, dass es an der Bibel vorbei kein Wachstum gibt. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 23 heißt es, dass es der Same ist, der gesät wird, das Wort Gottes, damit es aufgehen kann. Er hat seine Mittel und ein Hauptwerkzeug, wenn nicht das zentrale Werkzeug, ist die Bibel. Wenn wir die Bibel zulassen, wird Wachstum bald nicht mehr möglich sein. Wir müssen die Bibel aufschlagen, unser Leben persönlich und unser Gemeindeleben danach ausrichten, was da steht, darum ringen, dass wir erkennen und verstehen. Und dann wird die Kraft da sein, die uns wachsen lässt, innerlich und ich glaube auch äußerlich. Denn das Reich Gottes, es geschieht durch sein Wort. Es ist gut zu wissen, es kommt niemals leer zurück. Ich war so baff jetzt in Japan, das kann ich kurz sagen, als ich gehört habe, so in den Jahrzehnten, seit Missionare der Liebenzeller Mission dort arbeiten, ich glaube, bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, es waren 48, aber knapp 50 Gemeinden sind entstanden. Das ist schon was, oder? 50 Gemeinden. In einem Platz, wo Animismus, wo viel Götterei herrscht, wo Menschen total abergläubisch sind. Und das sind 50 Gemeinden gewachsen. Warum? Weil Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert, die Felsen der Tempel zerschmettert und Menschen plötzlich neu werden. Wow, das ist die Kraft des Wortes Gottes. Das ist der Same, der gesät wird. Das ist das, was passiert, wenn wir Bibel lesen, wenn wir Predigt hören, wenn wir uns Gedanken machen, uns austauschen, in Hauskreisen, in Jugendkreis, wo auch immer. Es ist schöpferisches Wort. Es ist nicht ein Same, der in sich tot ist. Es ist nicht irgendein Kügelchen, das hoffentlich irgendwann mal was bringt. Reicht es? Habe ich was kaputt gemacht? Wahrscheinlich jetzt viel. Hört man mich? Jetzt. Okay. Ich mache jetzt einfach weiter. Es ist schöpferisches Wort, es ist gestaltendes Wort. Es ist Wort, das Kraft hat. Und nochmal, das ist wichtig, wenn wir vom Reich Gottes reden, dann müssen wir uns fragen, wie baut er? Er baut durch Christus, er baut durch sein Wort. Er baut durch dieses Wort, das niemals leer zurückkommt. Lasst uns das immer wieder sehen. Und ich glaube auch, das stimmt, er baut durch seine Gemeinde. Sein Reich in dieser Welt soll durch die Gemeinde aufgerichtet werden. Es ist die Hoffnung für diese Welt, die Gemeinde, die zusammenkommt, um dann gemeinsam in die Welt zu gehen und diese Liebe, das Evangelium hinauszutragen. Ja, ich war jetzt selbst nicht beim Willow-Kongress, ich habe nur ab und zu so ein paar Sätze gelesen, die gefallen sind. Ich habe denken müssen, und wenn wir das nicht tun, was zu tun ist, dann muss Gott andere Wege gehen. Michael Herbst hat wohl gesagt, ihr dürft mich korrigieren, die ihr dort wart. Weil wir nicht in die Welt gegangen sind, hat Gott die Welt jetzt zu uns gesandt. Wir als Gemeinde sind Mittel, das Gott benutzt, um seine Herrschaft aufzubauen, um sein Reich zu bauen. Muss ich nicht wackeln. Ja, und nochmal, selbst durch Verfolgung hindurch, selbst durch Schwierigkeiten hindurch, baut er sein Reich. Und da, wo die meisten Blockaden sind auf dieser Welt, dort tut er am meisten zeigen, dass er die Kraft hat. Was ist seine Methode? Sein Mittel? Christus? Sein Wort? Die Gemeinde? Und was ist seine Methode? Ich weiß, manche sind ganz gegen Methoden, wenn es ums Geistliche geht. Ich glaube, dass das falsch ist, wenn wir das gegeneinander ausspielen. Gott hat auch seine Methode. Er macht es nicht automatisch, er macht es nicht plötzlich, sondern er macht es durch etwas ganz Kleines, Unbedeutendes. Und wenn ihr mich seht, wisst ihr, warum mir das so wichtig ist. Er nimmt Israel, dieses kleine Volk, 5. Mose 7, und sagt, nicht weil ihr so groß werdet, nicht weil ihr so toll werdet, nicht weil ihr alles könnt und nicht weil ihr erstrahlt wie das Licht dieser Welt, sondern gerade weil ihr so klein seid, so unbedeutend und so dunkel. Und er erwählt das Volk Israel und schreibt Geschichte. Aus Israel kommt der Messias, der Erlöser dieser Welt. Und das Gleiche macht er im Neuen Testament. Im 1. Korintherbrief, da sagt er, ihr seid wie Senfkörner. Ihr seid unbedeutend, aber gerade das Törichte, Unbedeutende, das hat Gott erwählt, um sein Reich zu bauen. Da kann keiner mehr sagen, mich kann keiner brauchen, Gott schon gar nicht. Dann sagt Gott, doch gerade dich will ich brauchen. Weil durch dich, durch Menschen wie dich, durch Situationen wie dich, die unbedeutend sind, wie ein kleines Senfkorn, lasse ich Bäume wachsen, die zum Segen für viele werden. Ja, es braucht auch Zeit, es braucht Geduld. Also, ich muss ehrlich sagen, für mich war dieses mit diesen zwei Gleichnissen schon eine Herausforderung. Weil ich habe keine Ahnung von Bäumen und Kräutern und Samenkörnern. Keine Ahnung. Wenn sie schmecken, ist gut. Und wenn nicht, ist auch schon schnell vorbei. Und ich habe noch weniger Ahnung vom Backen, von dem Sauerteig und dem Mischen und wie das dann so ist. Aber ich habe mir aufgeschrieben, es sind diese kleinen Milchsäurebakterien. Und die Hefepilze, die dann wirken und bewirken, dass dieser Teig dann aufgehen kann, man es zum Backen benutzen kann und dann wird's recht. Habe ich es richtig gesagt? Also ein paar Frauen nicken, ein paar überlegen noch. Ich tue es auch nicht nochmal wiederholen. Dann kann man es mir nicht übel nehmen. Es braucht seine Zeit. Es sind kleine Helferlein. Milchsäurebakterien. Ich will damit nicht sagen, dass das so ein bisschen so ein Ebenbild von uns ist, aber das Kleine. Das Unbedeutende, was dann groß wird, er mischt das, er nimmt das zusammen, er mischt uns in diese Welt hinein, damit sein Reich wachsen kann und vorwärts gehen kann, durch Zeit und Geduld. Aber, und das ist das Erstaunliche, für alle. Denn nachher kommen alle Vögel des Himmels und nisten sich auf diesen Baum ein. Und kommen alle Hungrigen dieser Welt und essen von diesem Brot. Er baut sein Reich, ist viel mehr als nur eine Statuserklärung. Es ist die Dynamik einer Bewegung, die aus seiner Gnade und aus seiner Kraft herauskommt. Und wir sind Teil dieser großartigen Bewegung. Nochmal, als ich jetzt in Japan war, ist mir es nochmal aufgegangen. Teil zu sein von der großartigen Bewegung Gottes in dieser Welt ist schon genial, ist schon gewaltig. Ein kleiner Teil. Der betet, der gibt, der geht. Alle sind Teil dieser Bewegung Gottes, wo diese Welt verändert wird zur Ehre Gottes, um dann zu diesem Ziel zu kommen. Für uns heißt es, erstmal zu staunen. Weil wir auch, jetzt kommt was, auch wir alle sind Vögel, die nisten am Baum Gottes. Irgendwann mal sind wir auf eines dieser Äste geflogen und haben gemerkt, so schlecht ist hier nicht Leben. Der Tag, an dem wir zu Jesus gefunden haben, war der Tag, an dem wir auf diesen Ast geflogen sind und unser Nest gebaut haben auf dem Baum, den er gepflanzt, gesät, gepflanzt und hat wachsen lassen. Wir wurden zum Teil des Reiches Gottes. Und jetzt heißt es, mitzuarbeiten, mitzumachen, mit Hand anzulegen, in dem Wissen, er baut sein Reich und er gebraucht uns, um weiterzubauen, um voranzukommen, damit Menschen einen Grund finden, an ihn zu glauben. Wie schön wäre es, oder? Wenn in dieser Woche ein Mensch an uns einen Grund findet, der in den nächsten Monaten zu Zehntausenden gründen wird. Warum? Weil Gott immer noch sein Reich baut, weil er immer noch wirkt, weil er immer noch da ist, jeden Tag neu und weil er uns immer noch gebrauchen will, für uns, an uns und durch uns zu seinem Ziel zu kommen. Und das kommt er ganz, ganz gewiss. Für mich ein entscheidender Grund. Und ich hoffe, ein bisschen was konnte davon so rüberkommen heute. Er baut sein Reich mit uns, zum Staunen aller und zu seiner einzigartigen Ehre willen. Amen. Ich würde euch bitten, aufzustehen, ich möchte gerne beten. Großartiger Herr, und du baust dein Reich heute noch in dieser Welt. Auch wenn es manchmal dunkel scheint und vieles dagegen zu sprechen scheint, du bist am Werk. Herr, lass uns neu staunen über das, was du tust. Lass uns neu glauben, dass du am Wirken bist, und lass uns neu mit dir die Schritte gehen zu den Orten hin, wo du uns gebrauchen willst. Trachten nach deinem Reich, Herr, schenk das ganz neu in unser Herz hinein, in unser Denken hinein, zu deiner Ehre, und damit Menschen dich kennenlernen und einmal in der Ewigkeit mit uns gemeinsam dann das vollkommene Reich der Himmel sehen. Danke für dein Wort. Und danke für deine Treue. Danke für deine Liebe. Danke für deine Gnade. Und danke, dass du baust. Amen.